Yes, Magazine.
Verstehst du die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen, wir tun es auch nicht. Aber mir hätte man.
Hier ist das ABS-Magazin, Arbeit, Bildung und Soziales, euer gesellschaftspolitisches Magazin hier aus Frankfurt. Nein, diesmal nicht aus Frankfurt, aus Hamburg. Also hier auf Radio X, eurem Bürgerradio in Frankfurt, 91,8 MHz. Schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr zuhört. Wir sind heute, wie eben schon gesagt, gar nicht in Frankfurt selbst, sondern wir sind hier in Hamburg auf einer Veranstaltung, und zwar der 33C3. Das wird euch wahrscheinlich genauso viel sagen wie vielen anderen Leuten auch. Das ist ein Kürzel für den 33. Chaos Communication Congress, CCC, dreimal das C. Das ist eine Veranstaltung, da kommen viele Leute zusammen. Das ist eine Veranstaltung vom Chaos Computer Club, der hier in Deutschland aktiv ist, der im Prinzip Leute vereinigt, die sich, ja, sagen wir mal, mit Technologie beschäftigen, sich für Technologie interessieren und eigentlich wissen wollen, wie es geht. Also was steckt dahinter, wie funktioniert das? Da gibt's jetzt ein jährliches Clubtreffen sozusagen, wo also alle zusammenkommen und man sich ein bisschen austauscht und man ein bisschen schaut, was ist denn so, was gibt's Neues. Da sind eine Menge Leute, die bringen Sachen mit, wo sie dran löten, schrauben, hier blinkt's an allen Ecken und Enden nach und ganz andere Sachen passieren noch. Wir werden uns ein bisschen darüber unterhalten. Und wir haben da auch jetzt ein paar Gäste, mit denen wir uns drüber unterhalten. Zum einen jemand vom CCC, ich komme gleich dazu. Dann haben wir noch jemand, der hat hier einen Vortrag gehalten. Da geht es um wirklich ein ganz schweres Thema. Es geht um Strafgesetz, um Whistleblowing, um die rechtliche Lage. Und dann haben wir natürlich noch ein bisschen was ein bisschen spielerischer, interessanter ist. Werden wir uns gleich anhören, was es bedeutet, was ist Lockpicking, worum geht's da? Ich begrüße jetzt als ersten Mal den Nexus. Hallo, ich grüße dich.
Hallo.
Gude. In Frankfurt sagt man so, deswegen Gude heißt Hallo, Gude.
Ja, wir Norddeutschen sagen dann Moin oder Moin Moin, je nachdem, ob man gerade Lust hat, ein längeres Gespräch zu führen oder nicht. Ich bleib mal beim Moin Moin.
Super. Ja, mich interessiert man natürlich ein bisschen, was passiert hier? Was macht ihr hier? Du bist auch beim CCC. Du hast mitgeholfen, hier dieses Event zu organisieren, auf die Beine zu stellen und bist da sozusagen eigentlich mittendrin, oder?
Naja, primär bin ich einer der Sprecher des Chaos Computer Club auch. Wir haben so ein Team von, so 4-5 Leuten, die regelmäßig mit der Presse sprechen. Damit bin ich natürlich nur teilweise in der Organisation involviert, habe aber natürlich auch mit den ganzen Leuten zu tun, die hier auch wirklich harte Arbeit geleistet haben die letzten Wochen im Aufbau, der ja schon vor Weihnachten angefangen hat, über die Weihnachtsfeiertage hinweg. Ja, das ist eigentlich immer ganz spannend zu sehen, weil wir dieses doch recht triste Kongresszentrum in Hamburg zu einem sehr gemütlichen Ort für unser, wir nennen es eher Familientreffen, umfunktionieren und uns hier wirklich wohlfühlen. Also wir schaffen hier so eine Atmosphäre und hoffen, dass sich jeder, der hier ist, auch wirklich wie zu Hause fühlt und gerne hier ist.
Ja, das muss man ja mal sagen. Hier sieht es wirklich ein bisschen ungewöhnlich aus für einen Kongress. Es gibt super viele Tische, Sofas, Sitzecken, überall sitzen Leute, haben viele Computer vor sich. Also viele Leute, fast jeder hat im Prinzip mindestens einen Computer vor sich. Es gibt viele Lichtinstallationen, also es gibt eine sehr, wie soll ich sagen, sehr ungewöhnliche Stimmung. Das ist also jetzt nicht so nüchtern, sondern eher, ich möchte nicht sagen heimlich, aber es ist wirklich sehr bequem. Man kann überall hingehen, jemand fragen, ey, was machst du da gerade, was macht ihr da so, erzähl mal.
Ja, genau darum geht es uns auch so ein bisschen. Also ich habe schon gesagt, Familientreffen. Also Weihnachten fährt man zur Familie und dann geht es hierher. Und genau das machen wir hier. Also wir kommen hier zusammen mit Leuten, mit denen wir übers Jahr häufig dann nur online kommunizieren können, weil die von überall auf der Welt irgendwie zusammenkommen. Und das ermöglicht es uns, endlich mal unsere Familie, unsere Freunde, ja Familie, wiederzutreffen und uns einfach mal auszutauschen und eine schöne Zeit zu haben, uns gemütlich zu machen und auch einfach mal über Dinge zu reden, was einfach auch online schwer ist. Man muss sich mal treffen, face-to-face arbeiten und nicht nur alles im Digitalen, weil da sind wir dann irgendwo in unserer digitalen Blase gefangen und da müssen wir mal ein bisschen raus und das ist genau das, was wir hier machen.
Wenn du sagst, das Familientreffen, man trifft sich, aber das heißt dann letzten Endes auch, ihr habt auch ein bisschen was organisiert. Das heißt, es gibt zum Beispiel Vorträge, die hier stattfinden.
Ja, natürlich. Wir haben immer oder klassisch schon ein etwas größeres Vortragsprogramm in verschiedenen Sälen organisiert, was man auch live zu Hause mitverfolgen kann. Für die, die nicht hier sein können, gibt es Streams, Livestreams und auch später Aufzeichnungen. Natürlich ist dieses Vortragsprogramm für alle immer sehr interessant, weil doch interessante Themen dabei sind, wo es da mal so ein bisschen um Dinge geht, die allgemein im üblichen Tagesgeschäft so außerhalb nicht so richtig Beachtung finden, auch bei den Medien nicht so gesehen werden. Andererseits muss ich zugeben, dass ich nicht wegen der Vorträge hier bin, weil die kann ich mir zu Hause angucken. Ich bin wegen der Menschen hier.
Ja, da muss ich ja wirklich sagen, wenn man den CC, also den Kongress ein bisschen verfolgt, da war das vielleicht vor 10 Jahren wirklich noch ein bisschen anders, weil da hat das mit dem Videostream, da gab es ja teilweise auch schon Sachen und Audio und so, das hat funktioniert, manchmal hat es dann nicht so richtig funktioniert, inzwischen ist das super und insofern ist eigentlich der Druck sozusagen hierher zu kommen, wenn man das alles sehen möchte, fast ein bisschen geschwunden weniger geworden, weil man eben auch viel direkt sehen kann.
Genau, also die Qualität der Aufzeichnung ist natürlich durch die technische Entwicklung vorangeschritten und wir haben hier eine Internetbandbreite, wovon manche Universitäten träumen. Also wir haben für denen was sagt, 180 Gigabit Leitung hier liegen. Zu Hause hat man normalerweise so 50 Mbit, das heißt wir reden da irgendwie so über, naja, sagen wir mal 200. Die Größenordnung, die ist gar nicht so einfach so umzurechnen. Ne?
Ja gut, aber es ist die Größenordnung, weil wenn du sagst Mbit zu Hause und Gigabit hier, das ist ja dann schon mal 1000.
Genau, also wir sind tatsächlich irgendwie mal 1000 und zu Hause hat man eher so höchstens so 50 Mbit, vielleicht 100 oder sowas, sagen wir 1000, 2000 Haushalte, die wir hier mal eben intern so anbinden könnten, was natürlich schon Hausnummer ist.
Okay, euer Thema ist Works for Me. Das ist ja ein bisschen eine mehrdeutige Aussage nach dem Motto, ach, funktioniert für mich, für dich ist doch egal, oder it works for me, ich habe eine Lösung gefunden, die funktioniert und die mir was ermöglicht, was vorher komplizierter war. Was meint denn das Motto so?
Ich sehe, du hast das ziemlich gut erfasst, dass das so ein bisschen, also dieser Begriff, der kommt so, ist so ein typischer Informatikersatz, so, ich kriege eine Fehlermeldung von einem Kunden und sage, ja komm, hey, das funktioniert bei mir, ich weiß nicht, was du falsch machst, aber das ist dein Problem, es ist, bei mir ist alles super. Das ist natürlich ein bisschen zynisch gemeint oder ein bisschen sarkastisch gemeint, also, ja, zynisch trifft es vielleicht besser. Wir wollen damit so ein bisschen mal zum Ausdruck bringen, ey, guckt euch mal um, was im letzten Jahr alles passiert ist. Wir haben irgendwie so eine US-Wahl, die sehr bedenkliche Züge hatte. Wir haben irgendwie so einen Brexit, der da irgendwie rumgeistert. Aber wir haben auch auf technischer Ebene, wir haben irgendwie Router der Deutschen Telekom, die 900.000 Router der Deutschen Telekom, die über Tage offline waren.
Immer ausfallen, ja.
Genau. Und wir müssen uns mal die Frage stellen, selbst wenn mich das persönlich nicht betrifft, betrifft es doch andere Menschen da draußen. Und wir dürfen uns nicht damit abfinden, naja, für mich funktioniert es ja, für mich ist diese Lösung okay, aber wenn es für andere vielleicht nicht so gut ist oder ziemlich scheiße ist, ist mir das egal, sondern wir müssen dafür sorgen, dass es auch anderen gut geht und dass es auch, wir müssen uns auch ein bisschen für die Probleme der anderen interessieren. Flüchtlingskrise ist da natürlich auch so ein Punkt. Ne? Wir haben sehr viele Flüchtlinge, die hierher kommen, die auch alle auf das Internet angewiesen sind und nur weil ich zu Hause meinen Internetanschluss habe und alles gut ist, heißt das noch lange nicht, dass andere Menschen in dem gleichen Status sind und dass es für die so funktioniert.
Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen so das, was mich noch interessieren würde. So die Bandbreite der Themen, um die ihr euch kümmert, ist ja doch relativ breit. Oder andersrum, was sind denn alles die Blickwinkel oder die Richtungen, auf die ihr, mit denen ihr auf die neue Technologie schaut?
Naja, wir versuchen natürlich immer so breit, also aus dem klassischen Sinne, so die klasse Entstehungsgeschichte des Chaos Computer Club war ja tatsächlich gar nicht so unpolitisch gegründet, hier am Tisch der Kommune 1, da gibt es schon Gründe, warum. Der
Gründungsmythos, sehr gut.
Genau, genau. Da gibt es natürlich gute Gründe dafür. Natürlich machen wir sehr viel Technik und sehr viel Zeug, was blinkt, aber wir beschäftigen uns auch mit Gesellschaft. Weil das ist einer der Grundsätze, auf denen wir uns zusammenfinden, ist ja, wir haben Technologie, die wir überall auf der Welt haben. Wir haben soziale Netzwerke, wir haben Smartphones in der Tasche, es wird über selbstfahrende Autos diskutiert, wo man hinguckt, überall Technologie. Und wir Menschen nutzen das alles und wir verändern die Art und Weise, wie wir miteinander leben dadurch. Das heißt, wir kommunizieren viel schneller, viel geht über soziale Netzwerke. Da werden Fotos per WhatsApp verschickt oder per Facebook oder per Snapchat oder was es auch immer da draußen gibt. Und das verändert natürlich die Art und Weise, wie wir interagieren und zusammenleben und nicht nur immer zum Guten. Und das, was wir eben erreichen wollen, ist so diese Frage, wir müssen das mal diskutieren, weil Technologie kann Gutes sein und Schlechtes sein. Und es kommt darauf an, was wir daraus machen.
Ja, letztendlich, wie du das einsetzt oder wie die sich auch die Möglichkeiten eröffnen. Weil du kannst ein Messer in der Küche benutzen und du kannst damit auch Leute pieksen und damit nicht so schöne Sachen machen.
Also das trifft genau den Nagel auf den Punkt. Also wir diskutieren ja auch so, wir sind ja auch in diesen Drohnendebatten drin. Man kann digitale Kommunikationsmodelle und automatische Flugsteuerung und was auch immer benutzen, um Unfallzahlen zu reduzieren, oder man kann die benutzen, um eben Kriegsgerät zu bauen. Und wir sehen uns ein bisschen in der Verantwortung, das klarzumachen und klarzumachen, dass es halt diesen Dual-Use gibt und dass nicht diese ganze technische Welt immer nur schön ist, sondern dass wir als Gesellschaft, und zwar als gesamte Gesellschaft, dass die Verantwortung haben, das zu kanalisieren und zu steuern.
Da würde mich ja schon interessieren, manchmal kann man ja den Eindruck, ich sag mal Mann, irgendjemand in unserer Gesellschaft kann ja schon den Eindruck, dass da die tollsten Dinge passieren. Oh, jetzt habe ich ein Smartphone mit noch mehr Bandbreite. Aber da passieren die tollsten Sachen. Aber letzten Endes, wie das dann konkret ausgeführt wird, das haben sich ja bestimmte Leute überlegt, haben entschieden, das machen wir so oder das machen wir anders. Und ich habe den Eindruck, dass manchmal kann man da gar nicht sozusagen die verschiedenen anderen Facetten sehen. Weil es eben jetzt ein Smartphone gibt. Super, habe ich Google Maps in der Tasche oder irgendeinen anderen Anbieter. Coole Sache. Jetzt gibt es ein bisschen Aufmerksamkeit darum, dass man da natürlich auch mitgetrackt werden kann. Also wo befindet man sich, wann macht man was, wann tippt man welche Seiten an. Das ist eine andere Facette, die wir inzwischen sehen. Aber wahrscheinlich gibt es von vielen anderen Technologien noch eine Menge Facetten, die wir noch gar nicht erahnen können oder wo wir noch gar nicht wissen, was sind denn vielleicht die Haken, die da dranhängen oder was sieht jetzt super toll aus und am Ende stellt sich heraus, oh, ist vielleicht doch gar keine so gute Idee, das so zu machen.
Genau. Also das ist schon einer der Punkte, die für uns auch immer wichtig ist, so ein bisschen zu versuchen, wir haben jetzt eine Technologie, wir können technisch irgendetwas machen, die ist vielleicht noch gar nicht auf dem Markt, aber wir wissen, dass das technisch möglich ist. Und wenn sich diese Technologie verbreitet, was bedeutet das vielleicht in 5 Jahren? Was bedeutet das in 10 Jahren? Was geben wir da vielleicht an unserer Freiheit und unserer Privatheit, Privatsphäre auf, ohne darüber nachzudenken? Und wo ist das Risiko, dass uns das später wieder einholt? Ich habe heute Morgen darüber gesprochen, dass wir das Internet of Things, wo wir jetzt anfangen, unsere Kühlschränke zu vernetzen, unsere Beleuchtung in der Wohnung zu vernetzen, von den USA-Urlaub aus unsere Heizung rauf und runter regeln können, gucken, ob die Tür abgeschlossen ist, die Tür auch mit dem Smartphone aufregeln können. Das bauen wir alles auf. Wir vernetzen immer mehr Dinge miteinander. Und diese Vernetzung führt dazu, dass immer mehr Daten anfallen, wo dann zum Beispiel Industriekonzerne vielleicht drauf zugreifen können, weil wenn ich so eine Heimautomatisierung habe, die in der Cloud ist, was eine Katastrophe ist. Ich lade einen Anbieter zu mir nach Hause über die Cloud zu mir nach Hause in mein Wohnzimmer ein und bin in dem Moment von diesem Anbieter abhängig. Und dieser Anbieter kann prinzipiell über alles verfügen und auch hier, wenn jemand kommt und dieses System angreift, kann der meine Lichtsteuerung abfragen. Und wenn man jetzt anfängt, diese Daten zu sammeln und zusammenzuführen, dann kann man am Ende sehen, wann ich den Föhn angemacht habe, wann ich mit Spiegelei gekocht habe, wie häufig ich den Kühlschrank aufmache und ob mein Fernseher gerade läuft, weil wir diskutieren ja auch über sowas wie Smart Meter, intelligente Stromzähler und diese Zusammenführung dieser Daten. Es ist unglaublich gefährlich und da denken wir jetzt noch nicht drüber nach. Aber wenn diese Technologien dann da sind und wenn es dann auf uns zurückkommt, stehen wir plötzlich da vor diesem Scherbenhaufen. Und anstatt die Debatte vorher zu führen, das ist natürlich was,
wo da wir frage ich ja, muss ich ja jetzt mal geradezu im Sinne eines Advocatus Diaboli fragen, müssen wir da eventuell durch? Wenn wir uns zum Beispiel die Entwicklung der Automobile angucken, da gibt es, wie soll ich sagen, die wurden weiterentwickelt, da gab es am Anfang unglaublich schreckliche Unfälle, was weiß ich, Automobile, die Droschken, Kutschen, also die Pferde erschreckt haben und was weiß ich, sonst wie hohe Geschwindigkeiten. Heute haben wir sowas wie super hohe Geschwindigkeiten, aber auch sowas wie Sicherheitsgurte oder Airbags oder passive Systeme, die das Fahren an sich sicher machen. Aber das hat ja einige Jahrzehnte gebraucht, bis wir da angekommen sind. Heißt das unter Umständen, was Digitaltechnologie angeht, da müssen wir auch noch eine Menge Lehrgeld zahlen, bis wir da vielleicht sagen können, na, ich kann mich relativ sicher bewegen im Netz?
Also genau so sehe ich das. Also du hast das schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Das ist so meine Auffassung. Wir haben ein ganz großes Problem. Ich sage mal so, das Internet gibt es seit 10 Jahren. Ja. Das Internet gibt es natürlich länger als Technologie.
Aber für jeden sozusagen.
10 Jahre Facebook. Mit Facebook und den sozialen Netzwerken hat das angefangen, dass plötzlich jeder irgendwie Inhalte produziert, dass jeder irgendwie kommuniziert über das Internet, dass wir alle international irgendwie agieren, vernetzt sind. Damit fing das an. Wenn wir jetzt genau, die Entwicklung des Automobils oder auch, was weiß ich, Buchdruck, egal wo wir hingucken, das hat über Jahrzehnte gedauert. Jahrzehnte, bis sich diese Technologien durchsetzen und wir konnten halt über Generationen lernen. Das heißt, Generationen sind 30 Jahre, so rund. Und dann konnten vor allem auch die Kinder von den Erfahrungen der Eltern lernen. Wir haben das im Moment andersrum. Beim Internet lernen die Eltern von den Erfahrungen der Kinder. Und das ist natürlich ein ganz interessanter Aspekt, weil uns fehlt diese gesellschaftliche Entwicklung, unsere Abwehrmechanismen zu bauen. Gleichzeitig werden diese Technologien immer weiter vorangepusht. Jeder ist davon abhängig. Jeder ist irgendwie im Internet. Und wenn ich nur meinen Telefonanschluss zu Hause habe, der auf Voice over IP umgestellt wird, bin ich im Internet. Mhm. Ich habe keine Möglichkeit für mich, das noch zu überblicken, diese Technologie zu verstehen und Mechanismen zu entwickeln, wie ich damit umgehe. Und das ist eine Herausforderung von unserer Gesellschaft. Das können uns nicht Politiker abnehmen. Das können uns und dürfen uns natürlich nicht Unternehmen abnehmen, weil wir verlassen uns gerade darauf, dass Unternehmen wie Facebook, Google und so weiter das für uns lösen und das alles ganz toll machen. Sondern das müssen wir tun als Gesellschaft. Wir müssen darüber diskutieren, was sind denn unsere ethischen Grundlagen und was ist unsere, klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, Straßenverkehrsordnung des Internets, weil Datenautobahnen, das ist immer so ein bisschen, lacht man gerne mal drüber, aber wir brauchen eine Ordnung, wie wir damit umgehen. Und die fehlt uns.
Ja, das heißt aber auch, wenn ich dich so richtig verstehe, wir können uns bei den Unternehmen nicht darauf verlassen, dass sie auch unsere Interessen mit berücksichtigen, sondern die sagen, wir wollen hier Profit machen, das ist unser Ziel und wir gucken, dass wir die Technologie in unserem Sinne nutzen. Das heißt, eigentlich für die Gesellschaft, sie muss sich da fit machen und schlau machen, weil den Kopf in den Sand zu stecken, das wird ja nicht funktionieren. Ich meine, du kannst einfach nicht sagen, ich benutze kein Smartphone mehr. Das geht heute nicht mehr wirklich. Das heißt, es ist noch eine Menge zu lernen, auch für unsere Gesellschaft, wie Sachen funktionieren. Heißt das dann zum Beispiel, dass wir erwarten wollen oder erwarten müssen, was weiß ich, in 10 Jahren muss jeder Internetbenutzer auch verstehen, was eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zum Beispiel bedeutet?
Also das wäre natürlich wünschenswert, dass es so ist. Es ist tatsächlich schwierig, weil man muss tatsächlich nicht bis ins letzte Detail die technischen Aspekte verstehen. Und das sehen viele Nutzer häufig nicht, dass es nicht um die Technik geht, nicht um die Technologie selber. Ich muss nicht verstehen, wie so ein Telefon von innen aussieht. Ich muss nicht verstehen, dass da Mikrochips dran sind. Aber ich muss verstehen, was da passiert. Auf einer ganz hohen Ebene eigentlich nur. Ich muss verstehen, was für Datensätze eigentlich von mir gesammelt werden. Was diese Datensätze bedeuten. Und dann muss ich hingehen und sagen, das ist unser Internet. Das ist nicht das Internet der Konzerne, sondern das ist das Internet der Gesellschaft. Und dann muss ich sagen, wir müssen das endlich einfordern, dass wir wissen, was da passiert, dass uns die Anbieter sagen müssen, das machen wir mit euren Daten. Und dass wir wieder anfangen zu bestimmen, in welche Richtung sich das Internet entwickelt. Weil die Konzerne, du hast es richtig gesagt, haben den Profit im Fokus. Und wir haben das Internet als freies Kommunikationsnetz im Fokus. Das bedeutet, wir brauchen das. Wir sind darauf angewiesen, um weltweit kommunizieren zu können in einer globalisierten Welt. Und das sollten wir nicht vergessen. Das ist unser Internet. Und die Konzerne müssen sich irgendwie auch danach richten, was die Politik und damit wir wollen.
Ich meine, man kann das natürlich auf einer technischen Seite angehen, um deine Expertise zu haben, um zu verstehen, was da passiert. Aber letzten Endes, wenn du sagst, man muss da Informationen auch einfordern, beziehungsweise verstehen, was mit Daten geschieht, das kann man letzten Endes nur durch, ich sag mal, gesetzliche Regelungen auch regeln, dass eben auch zum Beispiel Konzerne verpflichtet sind, zum Beispiel bestimmte Daten auch offen zu legen oder überhaupt aufzubewahren oder gerade nicht aufzubewahren. Das hört sich ja eher ein bisschen daran an, dass die große Herausforderung ist jetzt eher diese Verbindung zwischen Gesellschaft und neuer Technologie bewusst zu machen und sich da auch schlau zu machen, stark zu machen, sich da auszukennen. Und da wollt ihr auch ein bisschen hin, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Also wir debattieren natürlich darüber, was bedeutet das für die Gesellschaft. Und wir haben ganz viele politische, ethische Vorträge auch im Programm, die gar nicht so technisch sind, sondern sich damit beschäftigen, wie funktioniert denn gerade so, wie sieht denn der Status aus, wie verschiebt sich denn unsere Gesellschaft, wie verschieben sich gesellschaftliche Strukturen durch diese Kommunikation im Internet, die wir haben, die aber teilweise auch durch Konzerne gesteuert wird. Weil und Konzerne sagen uns in unserer Filterbubble, was wir sehen wollen oder was nicht. Die richten uns so ein schönes Wohnzimmer ein und statten das Wohnzimmer auch nur mit dem aus, was wir wirklich sehen wollen. Und nehmen alles das weg, was wir nicht sehen wollen. Und das ist natürlich schon ein Fokus von dem, was wir tun. Also darüber diskutieren wir hier relativ viel. Und das schwebt bei vielen Menschen im Hintergrund. Natürlich nicht nur. Also wir machen natürlich auch reine Technikthemen, wo ich dann, also, aber dadurch, dass wir eben auch so allgemeine Themen haben, möchte ich gerne dazu aufrufen, auch mal einfach durch unser Programm zu gucken und zu gucken, viele Vorträge auch auf Englisch werden mit deutschem Untertitel geliefert. Das sind politische Themen, die man normal verstehen kann, ohne einen technischen Sachverstand zu haben. Also ich möchte jedem einfach empfehlen, auch mal da reinzugucken und einfach mal was anzuklicken.
Genau, das wäre jetzt nochmal meine Frage gewesen. Also ehrlich gesagt, wir können jetzt mal mindestens noch dreimal so lange und dann nochmal dreimal so lange über diese Fragen sprechen. Ich würde auch gerne die Gelegenheit nutzen, dass wir uns das, dass wir uns da nochmal vertiefen. Aber jetzt nochmal ganz konkret. Es gibt Webseiten, wo man zum Beispiel das aktuelle Programm sehen kann, wo man Streams sehen kann. Oder wo muss ich mich da hinbegeben im Netz?
Also wir haben einmal die Seite events.ccc.de. Da findet man unseren Events-Blog. Da findet man auch das Wiki zum Kongress. Das nennt sich 33C3-Wiki. Das ist ein Link rechts in der Seitenbar, wo man draufklicken kann. Und wir haben fahrplan.events.ccc.de. Fahrplan, das ist unser Programm. Das ist das Programm, was in den großen Sälen stattfindet. Und die Seite media.ccc.de, das ist unser eigenes Content Delivery Network, wie der Techniker sagen würde. Das ist quasi sowas wie das YouTube des Chaos Computer Club. Das heißt, da kann man unsere Streams angucken, aber auch später die Aufzeichnungen der Videos.
Super coole Sache. Also ich muss sagen, ich habe das auch schon öfters benutzt und da kann man sich wirklich schlau machen. Und selbst wenn man jetzt zu Hause in Frankfurt sitzt und nicht hier in Hamburg ist, kann man trotzdem hier an der Menge der Veranstaltungen insofern teilnehmen, dass man die Vorträge sehen kann und einfach hören kann, worum wird da gesprochen, was ist das Sache, was wird hier bequatscht.
Genau.
Nexus, vielen Dank für deine Mühe.
Ja,
wir werden uns das alles noch ein bisschen genauer angucken. Und insofern denke ich mal, ihr habt jetzt noch 2 Tage vor euch, wo es richtig losgeht, oder?
Ja, genau. Jetzt so langsam kommt der gemütliche Teil. Gestern haben wir so ein bisschen die Presse bearbeitet. Da war natürlich die Flut an Anfragen. Und wir werden hier noch ein bisschen feiern und uns nett austauschen. Und ich hoffe, du hast noch viel Spaß hier.
Ah, bin ich sicher.
Genau, und vielleicht gibt es doch den einen oder anderen der Hörer, der sich auch tatsächlich noch ein bisschen tiefer interessiert und informiert.
Ja, ich muss sagen, in Frankfurt gibt es ja auch, ihr nennt das Erfahrungskreise, wie ich das
Erfahrungsaustauschkreis oder ERFA-Kreis, genau. Oder ja, genau, richtig.
Also in Frankfurt gibt es auch eine Gruppe vom CCC, die sind auch hier gerade in Hamburg, aber die treffen sich ja auch immer da ein bisschen nordwestlich von der Leipziger raus, haben die ihren Clubraum sozusagen, da haben die auch Donnerstag einen wöchentlichen Treffen, kann man bestimmt auch mal vorbeigucken und sich das genauer angucken.
Die Treffen sind öffentlich, gerne immer vorbeikommen.
Coole Sache, Mensch. Ja, super. Also vielen Dank.
Ja, bitteschön. Ciao.
Jo, wir sind hier am 33C3, der 33. Chaos Communication Kongress vom Chaos Computer Club hier in Hamburg. Das ist eine Veranstaltung, die geht über 4 Tage und die ist insofern super spannend. Da kommen viele Hacker zusammen, basteln, schrauben, machen sonst was wie zusammen. Und wir haben da auch eine Menge Vorträge, die stattfinden, die also zu verschiedensten Themen sich beschäftigen. Es gibt da so ein bisschen, es gibt da so ein bisschen ein paar grobe Bereiche, so Technikbereiche, Kunst und Kultur. Insofern auch Unterhaltung, aber es gibt auch einen Bereich Ethics, Society and Politics. Das ist ein Bereich, da gibt's Vorträge, die sich natürlich genau mit diesen Fragestellungen beschäftigen. Wie geht Technologie in unserer Gesellschaft? Was hat das für Auswirkungen? Und da gab's einen, wie ich fand, sehr interessanten Vortrag zum Thema Whistleblowing. Naja, das ist jetzt ein Begriff, der im Zusammenhang zum Beispiel mit Kollegen Snowden oder auch anderen jetzt in den letzten Jahren deutlich oft genannt wurde. Da geht's im Prinzip um die Weitergabe von internen Daten Daten nach außen, sei es intern von der Behörde, sei es intern von einem Konzern, dass Daten, wo vielleicht die Öffentlichkeit, die Allgemeinheit ein Interesse haben könnte, die zu hören, die dann sozusagen nicht ganz absichtlich, sondern nein, schon absichtlich, aber nicht absichtlich von der Organisation selbst oder dem Konzern selbst nach außen gegeben werden und dann plötzlich ein ganz anderes Licht zum Beispiel auf die Organisation oder Konzern werfen oder eben auch ja ganz neue Zusammenhänge herstellen. Wir sind ja am Improvisieren, ihr müsst euch vorstellen.
So, bin ich jetzt zu hören?
Ja, wir
jetzt
hören dich
höre ich
super.
Mich auch selber besser.
Also, Ulrich Kerner, ich grüße dich, hallo, schön, dass du hier bist, schön, dass wir uns unterhalten können. Du hast einen Vortrag heute gehalten, Titel Haft für Whistleblower. Was ist denn da die Lage oder worum geht's denn da? Oder?
Okay, erstmal vielen Dank, ja. Dass ich hier eingeladen bin.
Claro.
Ich gehe nochmal zwei Schritte zurück. Ich bin Rechtsanwalt aus Berlin, bin Fachanwalt für Strafrecht, interessiere mich sehr für das Verhältnis Staat und zwischen dem Staat und den Bürgern.
Ja.
Für Bürgerrechte, für Eingriffe des Staates in unsere aller Freiheit. Und vor wenigen Tagen, vor einem Jahr, hat der Bundestag ein Gesetz verabschiedet, den Paragraphen 202d DORA StGB. Das ist der Tatbestand der Datenhehlerei. Da wird letztendlich die Weitergabe von nicht öffentlichen Daten, die durch eine rechtswidrige Tat erlangt wurden, unter Strafe gestellt.
Mhm.
Das klingt ja erstmal vielleicht wie ein durchaus berechtigtes Anliegen des Gesetzgebers. Bei genauerem Hingucken haben wir hier aber eine äußerst problematische Strafvorschrift, da sie unter anderem auch Handlungen im Bereich von Whistleblowing mit Strafe belegt. Der Tatbestand ist so weit gefasst und so unkonturiert aus meiner Sicht, dass einerseits Medienschaffende mit Strafe rechnen können oder müssen und Experten, die Medienschaffende zu Rate ziehen oder Experten, die vielleicht Whistleblower zu Rate ziehen, beispielsweise Anwälte und auch andere Berufsgruppen, die bei der Datenauswertung beispielsweise notwendig sind. Auch diese Personen geraten in die Gefahr, dass sie sich strafbar machen.
Hm. Vielleicht jetzt nochmal auch von mir aus doch noch auch noch mal einen halben Schritt zurück. Zwei Begriffe nochmal ein bisschen zu klären. Einmal Hehlerei und Strafgesetz. Also wie ich das jetzt landläufig verstehe, Strafgesetz, das sind die Sachen, da braucht es keinen anderen Gegenüber, den ich schade, sondern dafür kann ich, das sind Sachen, dafür kann ich ins Gefängnis kommen und das sind Sachen, die ich mache, weil ich sie eigentlich nicht machen darf. Und Hehlerei, da geht es darum, ich verkaufe Diebesgut. Stimmt diese Wahrnehmung oder sind das die Punkte, die es...
Also Strafgesetz sind alle Strafnormen, die bestimmte Handlungen mit Strafe belegen. Hm. Das sind vor allem im sogenannten Kernstrafrecht die Regelungen, die im Strafgesetzbuch, im StGB sind. Das sind aber auch viele Normen im sogenannten oder aus dem sogenannten Nebenstrafrecht. Beispielsweise im Patentgesetz, da gibt es auch Strafvorschriften im Urhebergesetz, im Straßenverkehrsgesetz. Wir haben in sehr, sehr vielen Gesetzen, die eigentlich andere Dinge regeln, haben wir Strafvorschriften, die bereichsspezifisch regelt, welche Handlungen aus diesem spezifischen Bereich mit Strafe bedroht sind, weil der Gesetzgeber sie als strafwürdig eben einstuft. Dann nehmen wir den Überbegriff Strafvorschrift oder Strafgesetz oder Strafnorm. Die Hehlerei ist eine solche Strafnorm aus dem Strafgesetzbuch. Und zwar aus dem Bereich der Vermögensdelikte. Vermögensdelikte sind Delikte, die sich gegen fremdes Vermögen richten. Und es ist eine Tat, die typischerweise an Diebstahlshandlungen anschließt. Nämlich, wenn der gestohlene Gegenstand, da geht es um körperliche Gegenstände, wenn der weiterverkauft wird. Die Idee des Gesetzgebers ist die, dass mit jedem Verkauf es unwahrscheinlicher wird, dass der rechtmäßige Eigentümer, dem die Sache abhanden gekommen ist oder dem sie gestohlen wurde, dass der die jemals wieder zurückerlangen kann.
Ah, okay.
Also machen wir jetzt mal so ein vereinfachtes Beispiel. Wenn mir hier meine Tasche geklaut wird auf dem CCC, was ich eigentlich für ausgeschlossen halte, ja, aber... Und die Person, die an sich nimmt, die läuft hier damit rum. Da habe ich so, sagen wir mal, eine gewisse Chance, die wiederzufinden.
Genau, ah, meine Tasche, da läuft sie.
Wenn die aber ganz schnell durch verschiedene Hände geht und vielleicht zahlt auch noch jeder hier ein Fünfer und da ein Zehner und dann geht sie raus und wird auf der Straße weiterverkauft, dann wird das immer unwahrscheinlicher. Das ist letztendlich die Idee der Hehlerei, warum die strafwürdig ist, weil die vorangegangene Diebstahlstat letztendlich der Schaden sich weiter vertieft. Es wird mit jedem Weiterverkauf unwahrscheinlicher, dass der rechtmäßige Eigentümer die zurückbekommen kann.
Okay, und jetzt gibt es also eine neue gesetzliche Regelung, die also auch die Weitergabe von so nicht materiellen Informationen, die jetzt auch irgendwo rausgeholt wurden und die weitergegeben werden, dass es da jetzt einen weiteren Blick gibt, was da alles reinfällt. Man kann ja sagen, sowas wie Industriespionage, wenn man sich vorstellt, ein Unternehmen versucht jetzt von einem Konkurrenten rauszukriegen, wie stellt er das Ding her, und kriegt raus deren chemische Geheimformel für, keine Ahnung, irgendetwas, dann ist das ja was so einen ganz klaren, direkt ersichtlichen kommerziellen Nutzen auch haben kann, also wo man Geld draus machen kann. Wenn ich das aber jetzt richtig verstehe, geht es ja auch bei diesen Informationen, und wenn wir über Whistleblowing reden, ja unter Umständen um Informationen, die auch für die Allgemeinheit interessant sein können und nicht unbedingt nur einem Konkurrenten hilfreich sind, um jetzt illegalerweise einen Vorteil zu erlangen.
Das ist richtig. Man muss hier ein bisschen differenzieren, was war schon vor dieser Gesetzesänderung auch mit Strafe bedroht. Was wollte der Gesetzgeber jetzt bzw. vor einem Jahr machen? Der Tatbestand der Datenhehlerei wurde verabschiedet zusammen mit dem Gesetz der Vorratsdatenspeicherung. Quasi im Huckepack-Verfahren, das wurde auch etwas kritisiert oder mehrfach und an verschiedenen Stellen kritisiert, dass der Gesetzgeber da so durch die Hintertür noch eine Verschärfung ins Strafgesetzbuch reinnimmt, wo so keiner richtig drauf schaut, was da passiert, wo es auch keine öffentliche Diskussion darüber gab und eher unüblich für Gesetzgebungsverfahren. Normalerweise wird bei Gesetzgebungsverfahren werden so die bekannten Organisationen, die in diesem Bereich tätig sind, werden um Stellungnahme gebeten. Wenn es um Strafrecht geht, dann beispielsweise äußert sich dazu in der Regel der Deutsche Anwaltsverein und ähnliche Institutionen. In diesem Fall wurde in dem Gesetzgebungsverfahren explizit nicht um Stellungnahme gefragt. Man braucht jetzt nicht spekulieren, was das für Hintergründe hat. Aber wenn ich eine Diskussion will und wenn ich vor allem als Gesetzgeber oder als Bundesregierung, die diesen Gesetzesentwurf eingebracht hat, aus der Sicht des Ministeriumsmitarbeiters, der an dem Gesetzesentwurf arbeitet, wenn ich sage, ich brauche eigentlich die Rückmeldung von den Leuten, die da draußen damit praktisch zu tun haben und nicht quasi am Reißbrett sich Gedanken machen, wie so ein Gesetz sinnvollerweise formuliert ist oder wird, dann möchte ich Stellungnahme haben. Ja. Das ist hier ausgeblieben. So, die Industriespionage, die war auch vorher mit Strafe bedroht. Das ist keinesfalls eine legale Handlung. Wir haben also unzählige oder verschiedene Strafgesetznormen, die auch bestimmte Informationsrechte, Rechte an Informationen schützen. Beispielsweise für persönliche Daten ist es geregelt im 43 und Paragraph 43, 44 Bundesdatenschutzgesetz. Eine Norm, die ein ziemliches Schattendasein führt. Der Gesetzgeber hat sie ist durchaus kompliziert. Ist nicht so, dass man sich die einmal durchliest und weiß, was ist erlaubt, was ist verboten. Der Gesetzgeber hat sie eher unverständlicherweise als reines Antragsdelikt formuliert. Das heißt, die Strafverfolgungsbehörden werden nur tätig, wenn ein Strafantrag gestellt wird. Und ein Strafantrag ist was anderes als eine Strafanzeige. Die geht darüber hinaus, sie muss eigenständig unterschrieben werden. Und der Antragsberechtigte bringt zum Ausdruck, ich möchte, dass diese Tat auch verfolgt wird. Deshalb, obwohl ich davon ausgehe, dass im Bereich des Paragraph 43, 44, also 43 Bundesdatenschutzgesetz sind Ordnungswidrigkeiten und 44 sind Straftaten. Da gibt es mit Sicherheit eine Vielzahl von Verstößen, alleine beim Handel mit Datensätzen für Werbezwecke.
Hm.
Um ein Beispiel zu nennen. Ja. Praktisch spielt das in der Strafrechtspflege keine Rolle. Ich habe jetzt nicht ganz die Statistik im Kopf. Ich meine, in der Zeit zwischen 2007 und 2013 gab es kein Jahr, wo es mehr als 11 Verurteilungen aufgrund des Paragraphen 44 Bundesdatenschutzgesetz gab. Keine einzige Verurteilung zu einer Gefängnisstrafe, Freiheitsstrafe, die da vorgesehen ist bis 2 Jahre, sondern nur Geldstrafe. Mit anderen Worten, diese Regelung hat durchaus, fristet ein Schattendasein.
Ja.
So, was hat jetzt der Gesetzgeber bei der Datenhehlerei gemacht? Paragraph 202d StGB. Er meint, es gibt eine Strafbarkeitslücke oder eine empfindliche Strafbarkeitslücke in einem Bereich, wo, ich nenne es mal, die Vor- und die Nachtat sehr wohl und sehr umfangreich mit Strafe erfasst ist. Und zwar, die Strafbarkeitslücke wurde gesehen in dem Bereich, wo vorher rechtswidrig und in strafbarer Weise erlangte Daten von Dritten, und zwar typischerweise so Kontodaten, Bankdaten, Kreditkarten und ähnliches oder auch Zugang zu Online-Zahlungssystemen, dass diese Daten, wenn die gewonnen werden, ich nenne es mal so, dann ist das mit Strafe belegt. Wenn sie später genutzt werden, weil jemand sagt, ich habe mir hier Datensätze gekauft, 10.000 Kreditkartendaten, Kreditkartennummern, und jetzt arbeite ich die ab und nutze die für vermögensschädigende Straftaten zu meinen Gunsten, dann ist auch das mit Strafe bedroht. Und der Gesetzgeber wähnte also eine Lücke dazwischen, nämlich in dem Handel mit solchen Datensätzen durch jemanden, der sie selber nicht gewonnen hat, der also nicht die Vortat begangen hat und der sie auch nicht selber verwerten will. Und das, da wird immer gesagt, das sind die typischen Betreiber vom sogenannten Darknet beispielsweise. Also Plattformen, Plattformen, wo man für vielleicht auch fürs kleine Geld Kreditkartendaten und Ähnliches kaufen kann. Da wollte der Gesetzgeber tätig werden. Man muss aber sagen, es ist ihm nicht geglückt, oder es ist ihm sehr wohl geglückt. Die Strafnorm stellt das jetzt unter Strafe, aber sie ist sehr extrem weit gefasst, kennt keine Einschränkung, und es ist nicht sozusagen, der Gesetzgeber hat nicht punktgenau gesagt, das stelle ich jetzt unter Strafe durch eine geschickte Regelung, sondern er hat einen Tatbestand geschaffen, der extrem weit ist und der im weiteren Verlauf geeignet ist, ernsthafte Sorgen bei Medienvertretern ebenso wie bei Rechtsanwälten, vielleicht Informatikern, Datenbankspezialisten und anderen Fachleuten, die in den sozusagen die in den Besitz kommen können beruflich von Daten, die Whistleblower geleakt haben, um über gesellschaftliche Missstände aufzuklären, die diese beruflich weiterverarbeiten, prüfen, vielleicht auch einen Auftrag haben, als Anwalt sowas mal zu verkaufen an die Presse oder den Pressekontakt herzustellen und Ähnliches. Ebenso wie auch für Menschen, die im Pressebereich tätig sind und mit diesen Daten zu tun haben und die entweder zumindest nicht hauptberuflich dort tätig sind oder aber auch die Daten nur im Wege von Vorfeldrecherchen sich anschauen und konkret gar keine Veröffentlichung geplant haben.
Ja, jetzt muss ich doch noch mal kurz nachhaken, ob ich das richtig verstanden habe. Reden wir davon von Daten, die jetzt illegalerweise beschafft wurden. Das Beschaffen selbst, also die irgendwo rauszuholen, ist strafbar. Das Besitzen von denen ist jetzt mit dieser neuen Regelung auch strafbar. Und auch schon nach wie vor das Verwenden, also Einsetzen, wie du das eben beschrieben hast. Dieser Besitzpunkt, Der war also, verstehe ich das richtig, vorher nicht klar gelöst oder war denn
das, schon? Da muss man sagen, das kommt drauf an. Das kommt ein bisschen drauf an, was das für Daten sind. Der Gesetzgeber, oder wir finden diverse Normen, da haben wir einen inhaltsbezogenen Schutz. Also geschützt sind Daten, die bestimmte Inhalte haben, wie zum Beispiel personenbezogene Daten. Mhm. Die sind schützenswert, weil sie eben einen Personenbezug haben. Der Gesetzgeber hat sich an dieser Stelle aber nicht für einen inhaltsbezogenen Schutz entschieden, sondern für den Schutz eines formellen, also unabhängig von dem Inhalt, für eine reine formelle für einen formellen Datenbesitzschutz. Und das führt dazu, dass von dieser neuen Norm auch Daten erfasst sind, die aus meiner Sicht keines strafrechtlichen Schutzes bedürfen. Ich mache ein Beispiel, das in der Familie überlieferte Apfelkuchenrezept. Das meine ich, muss nicht geschützt werden strafrechtlich. Die Daten, die jemand erfasst, wenn er jeden Morgen oder mittags kurz aus dem Fenster guckt und einfach erfasst, Regen ja oder nein, die sind aus meiner Sicht, die sind nicht personenbezogen.
Ja.
Die sind auch, es handelt sich nicht um Geheimnisse, jeder kann Wetteraufzeichnungen vornehmen.
Ja, ja.
Und warum diese Daten jetzt durch einen Straftatbestand geschützt werden müssen, eben unabhängig von dem Inhalt, der aus meiner Sicht eben keines strafrechtlichen Schutzes bedarf an dieser Stelle, das erschließt sich nicht so ganz. Der Gesetzgeber ist, meine ich, durch die konkrete Fassung des Gesetzes alle Daten zu erfassen, völlig unabhängig vom Inhalt, die Tathandlungen extrem weit zu formulieren und dann eine sehr unzureichende, einen unzureichenden Tatbestandsausschluss, also zu sagen, in Absatz 3 ist das dort geregelt, nicht strafbar machen sich Beamte, die oder Leute, die diese Daten rechtmäßig, beruflich oder dienstlich nutzen, insbesondere Beamte, die Steuer-CDs ankaufen, und zweitens Medienschaffende, die dies beruflich tun, um konkret etwas zu veröffentlichen. Das reicht nicht aus meiner Sicht.
So einen Schutz gab es ja auch schon vorher, oder sehe ich das falsch? Weil es war ja auch vor dieser Neuregelung war es ja auch schon so, dass bestimmte Leute mit Daten in Kontakt gekommen sind und die aber wissen durften, weil das im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Ausbildung zum Beispiel stattgefunden hat.
Ja, also was
Ausübung.
Was Steuer-CDs angeht, da gibt es Gerichtsentscheidungen. Ich glaube auch der EuGH hat gesagt, ja, das ist durchaus rechtmäßig, Steuer-CDs anzukaufen, um Steuerstrafverfahren durchzuführen, um auch dann rechtmäßig zu besteuern. Wir haben eine ähnliche Regelung, wie wir sie jetzt hier haben, im Paragraphen 184b StGB. 184b ist eine Strafnorm aus dem Bereich der Sexualstraftaten und es ist sozusagen eine besonders unangenehme, sage ich mal, denn es geht dort um Kinderpornografie und der Besitz von Kinderpornografie steht unter Strafe und dort gibt es eine Regelung, in der es heißt, dass sich nicht strafbar macht, wer zur rechtmäßigen Dienst- oder Berufsausübung
diese Daten
diese
hat.
Verbotenen Handlungen begeht. Und das ist auch der Besitz von diesen Daten.
Ja, okay.
Damit soll sichergestellt werden, dass beispielsweise Staatsanwälte, die in diesen Bereichen ermitteln, die müssen natürlich Beweismittel sammeln und die haben damit diese Daten, ebenso wie Strafverteidiger, die natürlich Akteneinsicht nehmen müssen, um zu wissen, was wird hier denn genau im Einzelnen vorgeworfen, die haben auch diese Daten in ihrer Akte beispielsweise. Die sollen deshalb sich nicht strafbar machen. Wir hatten aber dieses Jahr eine Verurteilung von einem Rechtsanwalt, von einem Strafverteidiger, der hatte dieses Material, dieses an sich verbotene Material, für das er privilegiert ist im Rahmen des Strafverfahrens, hat er einem Gutachter weitergegeben, der sollte ein Gutachten erstellen und dafür wurde er strafrechtlich belangt. Da wurde gesagt, das ist nicht mehr die rechtmäßige Berufsausübung. Die Grenze ist jetzt überschritten.
Der Gutachter wurde belangt oder der Anwalt?
Der Anwalt.
Weil er diese Daten sozusagen nicht weitergeben durfte, weil nach dieser Interpretation sozusagen jetzt dieser Gutachter die Antwort nicht haben darf.
Ich muss sagen, ob der Gutachter ebenfalls strafrechtlich verfolgt wurde, das entzieht sich gerade meiner Kenntnis. Okay. Ich habe nur gelesen, dass eben ein Anwalt belangt wurde und das meine ich, weil die Regelungen sprachlich so ähnlich sind, im 184b StGB und im 202d StGB muss jeder Anwalt, der sozusagen zumindest damit rechnet, dass ihm mal jemand solche Daten vorlegt und insbesondere jeder, der in diesem Bereich auch tätig ist und Kontakte hat, der muss aufhorchen und dem muss klar sein, hier steckt ein ganz erhebliches Gefahrenpotenzial.
Ja, also echte Gefahr, plötzlich was im Briefkasten zu haben, was man da gar nicht haben will, weil, ja. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist jetzt also ein bisschen die Kritik an dieser Neufassung dieses Paragraphen 202d, dass der letzten Endes zu weit gefasst ist, zu wenig Ausnahmen zulässt und letzten Endes da so ein bisschen, ich weiß nicht, ist das mit Kanonen auf Spatzen geschossen, also einfach ein zu scharfes Werkzeug oder ist das Werkzeug einfach zu weit aufgestellt, dass es zu viel Zusatzschaden erzeugt, der eigentlich gar nicht notwendig ist?
Ich meine, dass man an dieser Stelle mit ganz sinnvollen Argumenten mehr als nur einen Standpunkt vertreten kann.
Ja.
Man kann sich sehr wohl streiten oder diskutieren, ob überhaupt eine Lücke in der Strafbarkeit besteht, für die ein Strafgesetz geschaffen werden muss. Der Rechtsgüterschutz, der wird hier nicht nur durch Strafgesetze sichergestellt, sondern zuallererst durch das Zivilrecht. Da gibt es Schadensersatzansprüche, da gibt es Unterlassungsansprüche, da gibt es Herausgabeansprüche, da haben wir im Presserecht Ansprüche auf Gegendarstellung und. Also wir haben im zivilrechtlichen Bereich viele Regelungen, die Rechtsgüterschutz sicherstellen sollen. Wir haben im Verwaltungsrecht sozusagen als nächste Stufe Regelungen, die Rechtsgüterschutz sicherstellen sollen, dass bestimmte Gewerbezweige, da braucht man eine Erlaubnis dafür, weil die mit gewissen Gefahren einhergehen. Das soll nicht jeder einfach für sich entscheiden können. Und wir haben sozusagen als allerletzte Stufe, als Ultima Ratio, haben wir die Strafgesetzgebung, dann haben wir Strafrechte, haben wir Strafrecht, wo wir sagen, das sind Dinge, die müssen bestraft werden. Da reichen nicht andere Vorschriften. Und man kann, und das ist sicher auch eine politische Frage oder eine kriminalpolitische Frage, sehr unterschiedlicher Meinung sein, wie weit soll das Strafrecht gehen, wie lückenhaft muss es sein, um die Freiheit des Einzelnen zu gewähren oder wie sehr besteht eine Notwendigkeit, die Lücken zu schließen. Da sehen wir einen ganz klaren Trend, während in den 60er, 70er, auch noch 80er Jahren es eigentlich, meine ich, durchweg anerkannt war, dass der strafrechtliche Schutz zwangsläufig lückenhaft sein muss. Um nicht die Freiheit des Einzelnen zu sehr einzuschränken, haben wir jetzt seit einigen Jahren einen Diskurs oder eine Sichtweise, dass sozusagen das Strafrecht vor jeder noch so vielleicht auch eigentlich fernliegenden oder unwahrscheinlichen Rechtsgutverletzung schützen muss und auch die kleinsten Lücken geschlossen werden müssen. So, und wenn es wird durchaus auch im wissenschaftlichen, juristischen Diskurs anerkannt, dass, oder es ist klar, der Gesetzgeber hat da einen Spielraum. Ja. Das müssen wir erstmal sagen. Das ist eine gesetzgeberische Entscheidung und den Spielraum hat er. Und es wird auch gesehen, da ist eine Strafbarkeitslücke, das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, sie ist aber sehr speziell. Und dann muss man sagen, dann muss der Gesetzgeber eine Regelung schaffen, die auch speziell darauf zugeschnitten ist und möglichst randscharf, dass sozusagen Verhalten erfasst, was er im Blick hat. Und da gibt es bereits diverse wissenschaftliche Veröffentlichungen in juristischen Fachzeitschriften, die sich auch überlegen, wie hätte das der Gesetzgeber denn machen können, das, was er da will, auf eine geschickte Weise. Und warum er das nicht gemacht hat, das, darüber möchte ich nicht spekulieren.
Ja, aber das ist vielleicht genau einer der Punkte, wo wir sagen müssen, wie kann es dazu kommen? Jetzt haben wir schon ein bisschen rausgefunden, dass sozusagen diese neue Regelung da unter Umständen, also das, was man als Whistleblowing bezeichnet, also als Weitergabe von Informationen, die eben jetzt nicht wirklich für einen kriminellen Zweck irgendwo hergenommen werden und veröffentlicht werden, sondern eigentlich unterstellen wir da mal jetzt einen positiven Absicht, also eine für die Gesellschaft dienenden Zweck veröffentlicht werden von dem Whistleblower, dass die also damit denen das unter Umständen schwerer gemacht wird, werden soll, oder auch mit Leuten, die damit in Kontakt kommen können, zum Beispiel Journalisten, die dann ja sich plötzlich überlegen müssen, ob sie damit überhaupt sich beschäftigen, weil da haben sie vielleicht plötzlich Material, das nur dadurch, dass sie das besitzen, für sie eine kritische Situation entstehen könnte. Jetzt mal so ein bisschen unabhängig von der grundsätzlichen Problematik, wenn es das jetzt seit einem Jahr ungefähr diese Situation gibt, wurde denn da schon viel nach verurteilt oder gibt es da schon Fälle, die danach verhandelt werden, oder ist das eine ganz große Nummer oder findet das im Prinzip kaum statt?
Das ist keine große Nummer. Mir ist kein Fall bekannt.
Ja.
Man muss dazu sagen, dass dieser Bereich des Informationsschutzes, wie wir ihn als Strafnorm finden im Bundesdatenschutzgesetz, aber auch im Strafgesetzbuch 202a Buchstabe A, 202 Buchstabe B, 202 Buchstabe C, in der Strafrechtspflege praktisch keine Rolle spielen.
Mhm.
Die führen ein Schattendasein. Es gab eine Presseerklärung, ich glaube des BKA, zumindest einer Polizei, die ein Darknet-Server-Betreiber geratzt hat, also
ja, gefunden,
Server beschlagnahmt.
Was weiß ich, ja.
Und das wurde gestützt auf 202D. Und das war so ein bisschen so eine Erfolgsmeldung. Das war im Februar oder März diesen Jahres, nachdem im Dezember diese Regelung in Kraft getreten ist. Die mag, was Ermittlungsverfahren angeht, eine gewisse Relevanz haben, dass wir hier jemals eine relevante Zahl von Verurteilungen haben. Darauf halte ich für eher für ausgeschlossen. Denn ähnliche Tatbestände drumherum, also der wir sind sozusagen in dem Bereich Paragraph 201 folgende StGB, da sind solche Dinge geregelt, Vertraulichkeit des Wortes und ähnliches. Die spielen eher, das sind Randnummern sozusagen im Strafgesetzbuch.
Okay. Jetzt vielleicht noch mal ein bisschen auch abschließend zusammengefasst, von mir aus eine Frage nach einer Einschätzung. Ist das jetzt, ich sag mal, einfach eine super ärgerliche Sache, die jetzt wirklich für Whistleblower oder Journalisten die Lage jetzt einfach erheblich schwieriger macht? Oder muss man vielleicht befürchten, dass das vielleicht erst eine Stufe ist, die sich vielleicht mit anderen kleinen weiteren Stufen zu einer ganz unangenehmen Situation entwickeln kann? Also, wenn ich dich richtig verstehe, gibt es da schon was gegen zu unternehmen, weil oder sich Gedanken darüber zu machen, weil sozusagen da so eine Verhältnismäßigkeit nicht unbedingt gegeben ist. Muss man da jetzt paranoid werden und sagen, oh, das ist der Anfang vom Ende?
Paranoid zu werden halte ich immer für falsch, aber wir müssen genau hingucken, was passiert, was macht unser Gesetzgeber, und der Gesetzgeber, letztendlich der Bundestag, die sind ja nicht losgelöst von uns Bundesbürgern. Und ich meine, man muss die in die Pflicht nehmen. Und ich freue mich über jeden Menschen, der mal den Abgeordneten aus seinem Wahlbezirk darauf anspricht, wie er denn da gestimmt hat und ob er ihm mal eigentlich erklären kann, für was für ein Gesetz der da gestimmt hat. Ich habe doch erhebliche Zweifel, dass der durchschnittliche Bundestagsabgeordnete in concreto weiß, was er da so verabschiedet. Und man muss eins sagen, die verabschieden ja nicht am laufenden Band Strafgesetze, sodass sie sagen können, ich habe den Überblick verloren. Ich sehe die kriminalpolitische Entwicklung, die wir hier haben, sehe ich äußerst kritisch. Wir hören praktisch jede Woche, dass irgendwas jetzt noch neu mit Strafe bedroht werden muss. Wir hören andauernd, dass Strafverfolgungsbehörden weitreichendere Befugnisse brauchen. jetzt beispielsweise wieder nach dem Anschlag in Berlin, wo wir in den Stunden oder Tagen danach, ich glaube, viele Menschen mit großem Erstaunen festgestellt haben, was eigentlich die zuständigen Behörden über den Täter alles wussten. Ohne dass es dazu geführt hat, dass diese Tat verhindert wurde, die wäre auch wohl dann nicht verhindert worden, wenn die weitaus weitreichendere Befugnisse hätten. Wenn wir nach Frankreich gucken, in Frankreich gibt es sehr viel weitreichende Eingriffsbefugnisse, Ermittlungsbefugnisse, Datenüberwachung etc., als wir sie in Deutschland haben. Auch da hilft das nicht, um solche Taten zu verhindern. Trotz allem wird immer geschrien, wir brauchen mehr Überwachung, mehr Daten.
Das ist die Frage.
Und ich meine, wir brauchen sie nicht. Ich meine, dass wir Bürger dadurch schleichend, aber merklich und massiv an Grundrechtsschutz verlieren und unsere Grundrechte eingeschränkt werden. Das ist eine Debatte, die haben wir sozusagen in diesem gesamten Bereich des Strafrechts, Strafgesetzgebung, ebenso wie, ich sag mal, das Vorfeld Strafermittlungen. Da werden die Schrauben angedreht, da soll alles verschärft werden. Ich kann eine gesellschaftliche Notwendigkeit nicht sehen. Wir haben ganz eindeutig rücklaufende Zahlen an Straftaten, die passieren. Die Statistiken sind da ganz eindeutig. Die Gefahr, Opfer einer Straftat zu werden, die ist rückläufig. Und da braucht man nicht dann sozusagen noch jetzt die schweren Geschütze auffahren. Ich halte das für äußerst bedenklich von einem Standpunkt, dass ich von einem grundgesetzlichen Standpunkt aus. Und ich halte diese Diskussion, die geführt wird, für eine Diskussion, die in die falsche Richtung geht. Und da ist der Bürger gefragt, letztendlich, um da zu zeigen, damit sind wir nicht einverstanden. Denn in unserer parlamentarischen Demokratie haben wir eine gewisse Rückkopplung an das Wahlvolk haben wir.
Ja, natürlich. Erstmal der Souverän, der sind erstmal wir insofern. Ja, spannendes Thema. Ehrlich gesagt, da gibt es bestimmt noch mehr zu ergründen. Bestimmt gibt es das auch zu verfolgen. Wir werden in die Shownotes auch nochmal Hinweise reinschreiben, wo man sich auch nochmal schlau machen kann. Wo du sagst, also hier gibt es eine Webseite, kann man nochmal nachgucken. Insofern erstmal vielen Dank.
Ja, einen kleinen Hinweis noch. Es gibt Verfassungsbeschwerden gegen dieses Gesetz. Eine habe ich eingelegt. Es gibt auch andere. Da hören wir sicher in den nächsten paar Wochen mehr darüber. Und es bleibt mal abzuwarten, wie das Bundesverfassungsgericht es sieht. Das Bundesverfassungsgericht wird vermutlich sehr zurückhaltend sein. Aber ein bisschen Hoffnung besteht, dass da mal durch das Bundesverfassungsgericht Klarheit geschaffen wird.
Okay, werden wir uns angucken. Erstmal vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, gerne.
Jo, super. Also, wir sind hier im ABS-Magazin, Arbeit, Bildung und Soziales, euer gesellschaftspolitisches Magazin bei Radio X, dem Frankfurter Bürgerradio, 91,8 MHz. Wie immer, Mittwoch 16 bis 17 Uhr. Schön, dass ihr dabei wart, schön, dass ihr zugehört habt. Wir werden die Sendung natürlich wieder online stellen. Das heißt, ihr werdet auch die Sachen nachhören können. Es gibt Sachen in den Shownotes, werdet ihr alles lesen können. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns wieder nächste Woche und ich sag nur, geht auf ccc.de. Da gibt's all die spannenden Sachen, die hier stattfinden, dann eben auch nochmal aufgelistet. Alle Vorträge, 2 Tage geht's hier noch rund. Insofern tschüss, bis zur nächsten Woche. Bis dann.